Jesus hat an einer Stelle mal gesagt, ich bin der wahre Weinstock, hat er gesagt, Johannes 15, es steht Verse 1 bis 8. Bernd, kannst du das mal ranbeamen, bitte? Da, danke. Genau, ich lese euch das jetzt mal vor, aber ihr könnt mitlesen, mitlesen ist immer gut, ne? Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst heraus, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist der Bibeltext. Ein Bibeltext eigentlich richtig schön, ich lese den gerne. Er ist so unheimlich aus dem Alltag gegriffen. Weinberge kennt jeder, habt ihr schon mal Bilder gesehen, Riesendinger, ne? Und wenn er ins Kaufhaus läuft, dann seht ihr auch so ein ganzes Regal voll mit Weinen, kann man sich rausnehmen, ne? Habt ihr schon mal eine Weinprobe mitgemacht? Ich habe schon mal eine mitgemacht. Wein, ein Weinstock, ja? Ein Weinstock, das ist nicht irgendwas. Jesus redet nicht von irgendwas, er redet von einem Weinstock. Ein Weinstock ist das Symbol der damaligen Leute für Wohlstand. Jemand, der einen Weinstock hat, der hat Geld, ne? Das ist so richtig ein Zeichen von Sehnsucht. Jemand, der einen Weinstock hat, boah, der ist reich, das willst du haben, ne? Der Weinstock. Jesus vergleicht sich hier mit etwas, was eigentlich erstrebenswert ist. Er identifiziert sich mit dem Symbol der Sehnsucht. Jeder will so einen Weinstock haben und er sagt, ich bin der Weinstock. Wenn ihr den Text mal nochmal anguckt hier, ne? Hier habe ich ab Vers 5 rausgeschnitten, die Verse 1 bis 4. Da redet Jesus noch nicht darüber, wer denn überhaupt die Reben sind. Er sagt nur, ich bin der Weinstock. In den ersten vier Versen sagt er noch nichts. Hätte er da aufgehört zu reden, hätten wir denken können, ey toll Jesus, du bist der Weinstock, toll, ich komme zu dir und kapp mir die Reben ab, toll, du bist der Weinstock, an dir wächst alles, ich kann von dir Nutzen genießen. So, oh, richtig gut, ne? Und dann fängt er an ab Vers 5, aber ihr seid die Reben. Mit anderen Worten, Gott will, dass wir Frucht bringen. Wenn ihr die Reben seid, ja? Also Reben, zur Verdeutlichung, da ist der Weinstock, ne? so ein Baum, ne? Und dann kommen da die Reben raus und an den Reben hängen die Trauben. Gott will, dass ihr Frucht bringt. Er sagt, ihr seid die Reben, Jesus ist der Weinstock. Gott pflanzt und pflegt und er will das nicht vergeblich tun. Er pflanzt und pflegt und will das nicht vergeblich tun. Er fährt wie ein Weingärtner verfahren muss, so macht er das auch. Unfruchtbare Reben, die den tragenden Saft und die Kraft wegnehmen von anderen Reben, die schneidet er einfach ab. Wenn da keine Frucht dran hängt, na, da ist doch klar, falls du dich damit mal beschäftigt hast, Botanik, ja, hast einen Baum und da hängen ein paar Zweige, an denen hängen Früchte und da ist noch ein Zweig, an denen hängt keine Frucht, ne? Der raubt doch denen, die Frucht tragen, den Saft, er schneidet das ab, hat da nichts zu tun. Das bedeutet, dass die Reben, die schon Frucht angesetzt haben, so richtig begünstigt werden. Ey, wenn du schon mal richtig Frucht gebracht hast und da werden neben dir links und rechts die Toten abgeschnitten, dann kriegst du richtig Power aus dem Stamm und das geht voll los bei dir, ne? Genug ist bei Jesus nicht genug. Genug ist nicht genug. Gott sucht Frucht. Ich habe hier ein Zitat von Bultmann, das muss ich euch mal vorlesen, ja? Worin das Fruchtbringen besteht, wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Es ist jeder Erweis der Lebendigkeit des Glaubens, zu dem man vor allem die gegenseitige Liebe zählen kann. Das Fruchtbringen. Ist interessant, ne? In dem ganzen Text wird nicht gesagt, was es genau ist. Was ist Fruchtbringen? Bultmann hat gesagt, das ist die Liebe, ne? Das ist die Liebe, die wir uns gegenseitig bringen, ja? Übrigens, auch in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das ist ein anderes Gleichnis, was Jesus bringt, ne? Da wird auch nicht gesagt, nur, dass das, was uns begeben worden ist von Jesus, dass das nicht einfach unser Besitz ist, auf dem wir so rumhocken. Das ist etwas, mit dem wir arbeiten sollen, ja? Mit anderen Worten, das, was hier steht, ey, ihr seid die Reben. Das, was hier steht, bedeutet, ihr dürft das, was ihr von Jesus bekommen habt, nicht für euch behalten. Das ist nicht euer Ding. Es gibt kein Ausruhen. Es gibt kein genießerisches dahin vor sich hin vegetieren, so, ne? Wie so eine Couchkartoffel. Eigennützig auf sich gerichtetes Christsein, das gibt's überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Eigennützig auf sich gerichtetes Christsein. Nee. Das geht zu den anderen hin. Ich habe diese wunderschönen Verse, die habe ich nochmal abgedruckt. Und mir ist etwas aufgefallen, wenn ich mehrere Male diesen Text lese und anfange, die Verben zu zählen. Habt ihr schon mal einen Text gelesen und die Verben gezählt in der Zeitung? Ist toll, ne? Aber in der Bibel bringt das manchmal was. Zähl die Verben und du wirst sehen, wohin der Text hin will. Ja? Bernd, kannst du mal kurz weiterklicken? Ich weiß jetzt nicht, ob die... Genau, da ist er. Verben. Und zwar fällt auf, in diesem Text kommt das Wort bringen total oft vor. Richtig oft. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, es geht um bringen, ja, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Da kommt in einem so einen kleinen Absatz, das sind 8 Verse, da kommt 6-mal bringen vor. Bringen. Das sagt doch schon was aus, wo der Text hin will. Der will bringen. Darum geht's. Es geht ums Bringen, ums Frucht bringen. Hast du schon mal was gebracht, jemanden? Musst richtig hingehen, ne? Um jemanden was zu bringen. Ein Tablett oder so, ne? Gehst du hin. Bringen, hinbringen, zu jemandem hingehen, etwas machen. Früchte. Weintrauben, lecker. Meine Tochter isst unheimlich gerne Weintrauben. Und meine kleine Tochter auch gerne, aber immer wenn die raufbeißt, sabbert die unheimlich, weil es dann nämlich links und rechts aus dem Mund rausfließt, weil die noch keine wirklichen Zähne hat. Weintrauben, Früchte. Es geht hier ganz konkret um die Frucht. Frucht, das sind keine Blätter, ja? Blätter sind nicht Frucht, ne? Wegixen, keine Fruchtblätter. Ein Weinstock mit grünen Blättern, der sieht total üppig aus, aber er trägt keine Frucht. Es ist keine Frucht. Meine Frau hat zu Hause bei ihren Oma und Opa in der Ukraine, haben die am Haus so einen Weinstock gepflanzt und haben eigentlich gedacht, boah, jetzt haben wir immer Wein. Das Ding bringt nichts. Und eigentlich waren sie schon total frustriert, wollten das Teil umsägen, aber sie haben gemerkt, naja, der Schatten ist auch nicht schlecht. Jetzt haben sie ihn stehen lassen. Ich glaube, bei Christenmenschen gibt's auch wunderschöne Blätter. Richtig tolle Blätter. Also nicht nur Früchte, sondern auch Blätter, ne? Ein paar Blätter kann man richtig anfassen, zum Beispiel einen Taufschein. Ne? Hast ein Blatt Papier, kannst du an die Wand hängen. Schöne Blätter, ein Trauschein, ne? Eine Konfirmationsurkunde, tolle Blätter, kannst du dir richtig toll irgendwo an die Wand pappen. Vielleicht sogar das EC-Ding, oh, mein Portemonnaie liegt in meinem Rucksack, sonst hätte ich es euch jetzt gezeigt. Ne? EC, Papier, ein Blatt, aber darum geht's nicht. Das sind schöne Blätter und manchmal sogar nur Feigenblätter, die keine Frucht bringen. Die Früchte, von denen Jesus redet, die werden an anderen Bibelstellen mit Namen genannt. Ich denke, ihr kennt das. Ich werde es trotzdem nochmal an die Wand beamen. Frucht des Geistes zum Beispiel. Ja? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ah, wie geht's euch, wenn ihr das hört? Geht's euch gut damit? Oder sind das alles so unangenehme Sachen, wo euch so schlechte Erinnerungen im Hinterkopf hochkriechen, euch bewusst werden? Ist ja auch interessant, dass gerade das Wort Keuschheit mit drin vorkommt, ne? Neben Güte, Frieden, Treue und Geduld. Ey, das sind Früchte. Eigentlich müsste man über diesen Dingern, muss man wirklich mal meditieren, ja? Du musst dir die mal rausschneiden auf ein Blatt Papier, dich zu Hause davor setzen und einfach mal das Gesicht in den Händen vergraben und darüber nachdenken. Was bedeutet Friede, Hoffnung, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue? Was bedeutet das für dein Leben? Sanftmut, Keuschheit. Wie lebst du das? Das ist die Frage in dem Teil. Ich habe noch eine Bibelstelle, da geht es auch um Frucht. Epheser 5, Vers 9. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wahrheit, Gerechtigkeit. Wie sieht's damit aus? Am liebsten ist man ja gerecht zu sich selbst, ne? Das sind Früchte. Und weiter geht's mit den Früchten. Ich habe noch eine Bibelstelle, Früchte der Lippen sozusagen. Das ist das, was wir hier vorne gesehen haben bei unserer Band Heffersack. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich hoffe, ihr habt mitgesungen heute, so richtig aus vollem Hals mitgeschmettert und gesagt, ich bekenne seinen Namen, ich will singen. Ey, das bedeutet, dass die Früchte, von denen Jesus redet, dass sie uns nicht nur selbst was angehen. Die Früchte sind nicht nur für dich da, ne? Liebe, Freude, Friede, Lob und so weiter, das sind alles Dinge, die auf mich und auf andere gerichtet sind. Nicht nur auf mich, auch auf andere. Zwar sind Liebe, Frieden und Geduld auch Sachen, die mich innerlich total betreffen. Denn ich selber brauche Ausgeglichenheit. Ich selber brauche in mir Frieden, Geduld mit mir selbst und Friede mit Gott. Das merkt man spätestens beim Autofahren, dass man unheimlich Geduld braucht und auch Frieden und so, ne? Innerlich, ja, so eine Ausgeglichenheit halt, ne? Aber Früchte, das ist eigentlich das, woran man die Christen erkennt. Man erkennt sie. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist unser Erkennungsmerkmal. Ey, wir bringen Früchte. Wir sind die Dinger, an denen die dicken Trauben hängen, hier an den Armen, so da und überall, ne? Rote, grüne, schöne. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Wahrheit, Gerechtigkeit. Das sind nicht Dinge, die ich nur für mich selber brauche, sondern vor allem, mit denen ich anderen begegne. Ey, die sehen, was aus mir heraus wächst. Das ist entscheidend. Das sind nicht Dinge, die ich nur für mich selber brauche. Das heißt, ich möchte mit euch zusammen mal kurz ein bisschen einen kleinen Ausflug machen. Wir denken mal an Mission, ja? Mission. Wie geht's euch, wenn ihr jetzt, ich schmeiß euch jetzt den Begriff so um die Ohren, Mission, puff. Was geht euch durch den Kopf? Also mir geht sofort durch den Kopf, riesige Veranstaltungen, dick, laut, Band, Nebelmaschine, Krach, Lärm, Evangelisation eben, so wie man es macht. Finde ich voll genial, die Dinger machen richtig Spaß, das ist toll und wir rufen Jesu Namen in diese Welt hinein, das ist super. Aber wenn ich hier an die Früchte bringen denke, dann denke ich nicht zuerst an die riesigen Veranstaltungen, die sind richtig toll, aber ich denke nicht zuerst dran. Sondern zuallererst müssen wir daran denken, dass wir in unserem Leben dem Handeln Gottes Ausdruck verleihen. Das ist Früchte bringen, dem Handeln Gottes Ausdruck verleihen. Und Gott beschreibt in der Bibel, wie wir seiner Existenz Ausdruck verleihen, indem wir eben genau diese Früchte ausleben. Nicht nur für uns, sondern vor allem an unsere ganze Welt um uns herum. Denn Gott ist auch in diese Welt gekommen, zu euch, zu mir, überall war er. Mit anderen Geduld haben. Zu anderen lieb sein, zu anderen gerecht sein, das ist das, woran andere kennen. Ey, das ist ein Christ. Alter, der lügt nicht. Was denn mit dem? Und guck mal, der ist schon 20 Jahre alt und war noch mit keiner im Bett. Krass. Ey, und der ist so lieb, egal was man macht. Ich bin dem schon mal richtig auf die Füße getreten. Der war einfach lieb. Ich muss mal jetzt ein paar Fremdworten um mich rumschmeißen, ja? Ein intern kultivierter, exklusiver christlicher Lebensstil. Ohne genau diesen missionarischen Elan ist alles andere als am Weinstock gewachsene Frucht. Einfach nur ein exklusiver christlicher Lebensstil. Andererseits eine missionarische Aktivität ohne diesen Ruf von Jesus. Alter, jetzt hast du Früchte. Zeig die den Leuten. Zeig den Leuten deine Früchte. Ich bringe dich damit auf die Bühne, damit die Leute sehen, du bist einer, der Früchte bringt. Einfach nur so auf die Bühne laufen, naja, das ist auch blöd. Du musst den Leuten zeigen, dass du Früchte hast. Es ist wahr, dass wir von all dem leben, was Gott an uns tut. Wir können uns das Ganze nicht verdienen. Aber derselbe Gott, der ganz freigebig schenkt, wartet darauf, dass bei unserem Christsein etwas herauskommt. Es soll was bei rauskommen. Ich habe hier ein Zitat, das muss ich euch zeigen. Und zwar von Luther. Ist es schon da? Ja, Luther, die alte Sprache von vor 500 Jahren, ne? Das ist ein Genuss, sowas zu lesen. Ne? Da muss man gleich dreimal lesen, um es zu verstehen. Denn gleich wie ein lebendiger Mensch, der sich nicht kann enthalten, er muss sich regen, essen, trinken. Und es ist nicht möglich, dass solche Werke können ausbleiben, solange er lebt. Dass man nicht nötig hat, ihn zu befehlen und ihn zu treiben, solche Werke zu tun. Wenn er nur lebendig ist, so tut er's. Mit anderen Worten, ein christliches Leben bringt Frucht. Du brauchst dich dafür nicht anzustrengen, überhaupt nicht. Das kommt, Gott bringt das durch dich durch, dass bei dir auch Früchte wachsen. Und das ist sehr eigenartig, wenn du diese Früchte als Zwang empfindest. Wenn du sagst, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Gott sagt, er wirkt das durch dich. Lass dich fallen in seine Hände, mach das mit ihm, lass dir das gefallen. Es kann sein, dass es trotzdem wehtut, ja. Aber er wirkt. Und wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich an diesem einen Baumstamm hängst, wenn du wirklich eine Rebe von dem Weinstock bist, dann bringst du Frucht. Es ist nicht anders möglich, sagt Luther hier. Es ist nicht anders möglich, als Frucht zu bringen, wenn du an diesem Jesus hängst. Der wirkt in dir. Ich möchte mit euch nochmal den Text durchgehen. Wir hatten ihn jetzt einmal ganz am Anfang gelesen. Ein zweites Mal, ich habe nach Verben Ausschau gehalten und habe gefunden, wow, da geht es um Bringen. Okay, wir suchen weiter in den Verben. Verben suchen macht Spaß, ja. Einmal nochmal den Text. Diesmal ist es nicht rot, diesmal ist es gelb, ja. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, ja, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt, ja, nochmal kommt's vor, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ey, worum geht's in dem Text? Ihr habt selber gelesen, worum geht's da? Um bringen und bleiben. Ich habe jetzt so viel über bringen geredet, ne? Bring Frucht. Ey, bleib in Jesus. Wenn Jesus vom Fruchtbringen redet, dann gibt er keinen Befehl, sondern eine Verheißung. Das ist kein Befehl, sondern eine Verheißung. Ihr bringt viel Frucht. Es ist eine richtig realistische Schau. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir. Und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist ein Sekundäreffekt. Ein Sekundäreffekt. Weil ihr in Jesus seid, bringt ihr Frucht. Jetzt möchte ich mal etwas sagen, was mich ein bisschen verletzt, weil ich mir diese Frage selber stelle und ich mag diese Frage nicht, sie tut mir ein bisschen weh. Ich gucke meine eigenen Früchte an. Was bringe ich? Und jetzt schließe ich mal auf das, wie meine Beziehung zu Jesus aussieht. Will ich gar nicht. Tut weh. Macht's mit euch. Guckt's euch an. Guckt euch eure Früchte an und dann schließt darauf, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus. Es geht um Bleiben. Das Bleiben will sich in einer festlichen, geistlichen Lebensordnung realisieren. Wenn ich mit den Reben reden könnte, ja, da ist jetzt so ein Weinstock, der steht hier irgendwo am Rand, ja, und ich würde jetzt hingehen und mit den Reben reden wollen, ja, hallo, liebe Rebe, kratz, kratz, kratz. Liebe Rebe, ja, ich möchte dir etwas sagen. Deine einzige Lebensmöglichkeit, liebe Rebe, deine aller einzige Lebensmöglichkeit besteht darin, dass du am Weinstock festgewachsen bist. Mehr nicht? Wenn du abfällst, bist du tot, Mann. Toll, Rebe. Na, Rebe, kannst nur wachsen. Das ist das Einzige, was dich am Leben hält. Ey, Jesus vergleicht das mit euch, mit mir, mit uns, Christen. Die einzige Möglichkeit zu leben ist, dran zu bleiben, einfach mit ihm verwachsen zu sein. Für uns Menschen lautet der Zuspruch, nur die Verbindung, das nicht abreißen lassen, das ist es, was uns am Leben hält. Nur die Verbindung nicht abreißen lassen, egal was da kommt. An Christus, in Christus bleiben. keine Frucht ohne den Zusammenhang mit Jesus. Kontakt halten mit Jesus, Kontakt halten, koste es, was es wolle. Und wenn es dich Tränen und Schmerzen und alles andere kostet, lass nicht los, das bedeutet deinen Tod. Wer nicht bleibt, der lebt umsonst. Das bedeutet Glauben erleben. Glauben erleben. Es greift ins Leben. Jahresthema. Glauben erleben. Wer ohne Jesus lebt, der wird weggenommen werden. Der Text ist an manchen Stellen unheimlich hart. So hart, dass er mir förmlich gegen den Strich streichelt. Ich will mir das gar nicht anhören, was da steht. Ja? Aber er ist hart. Der Text spricht von verdorrt, von wegnehmen, wegwerfen, verbrennen. Und zwar all das, was keine Frucht bringt. Das tut weh, wenn man sowas hört. Aber genau das macht man mit Dingen, die unnütz sind. Unnütz. Zu nichts mehr einen Nutzen haben. Und übrigens ist es das Einzige, was man mit dem Holz eines Weinstocks machen kann. Falls ihr euch mit Holz auskennt, dann werdet ihr wissen, aus Weinstockholz kannst du keinen Schrank bauen, keinen Dachstuhl bauen. Es ist kein Bauholz. Es ist einfach nur für die Katz, wenn da nichts mehr dran wächst. Du kannst es wirklich einfach nur verbrennen und dir die Füße dran wärmen. Mehr nicht. Und das sind Worte, mit denen Jesus das Leben ohne ihn beschreibt. Das Leben ohne Jesus, das ist wie weggenommen. Es ist wie weggeworfen, es ist wie verdorrt, es ist wie verbrannt. Das Leben ohne Jesus ist ohne Frucht, es ist sinnlos. Deckt sich das, was ich jetzt sage, deckt sich das mit dem, was du erlebst? Deckt sich das mit dem? Oder ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, ach, was ist denn das für ein Quatsch? Ich kenne Leute, die bringen keine Frucht, leben trotzdem. Ich danke für mich persönlich, das deckt sich. Das, was ich gerade gesagt habe, deckt sich mit dem, was ich erlebe. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, das sagt Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist ein steiler Satz. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da hat er den Mund ganz schön voll genommen. Natürlich können Menschen nämlich ohne ihn was tun. Eine Menge, sieht man überall. Was wurde in dieser Welt nicht schon alles ohne Jesus gebaut? Ganze Pyramiden, die werden heute bereist. Ne? Alle gucken, staunen, oh, wie hoch, guck mal, Pyramide. Königreiche wurden ohne Jesus aufgebaut, Wissenschaft ohne Jesus betrieben. Und alles ohne Jesus. Natürlich können wir ohne dich was tun, Jesus. Was ist denn das für ein Spruch? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Liste von dem, was man ohne Jesus tun kann, die kannst du ins Bitterböse lange kannst du das verlängern. Ja? Du kannst eine riesige Liste machen, was du alles ohne Jesus tun kannst. Und das Besondere daran ist, was die Menschen alles ohne Jesus getan hat, genau dementsprechend sieht es auch in dieser Welt aus. Ohne Jesus getan, schalt das Radio ein, zieh dir die Nachrichten im Fernsehen rein. Wir haben Probleme in dieser Welt, die nicht mehr lösbar sind. Ohne Jesus. Es ist, als wenn da gar kein Leben wäre, völlig verdorrt. Eine Welt ohne Jesus, die keine Hoffnung und keine Zukunft mehr hat. Das haben wir. Eine Welt ohne Jesus, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Wo ist die Zukunft? Ich habe manchmal Angst um meine Kinder. Ne? Also ich werde ja viele Sachen vielleicht nicht mehr miterleben, aber die... Die Menschheit hat Sehnsucht nach Vollendung, die Menschheit hat Sehnsucht nach Perfektion und nach Ewigkeit. Aber sie finden das nicht. Sie ahnen etwas von Gott, aber sie finden ihn nicht. Wir leben hier in einem Industrieland, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Und die meisten Menschen, die in diesem Industrieland Deutschland leben, die haben Güter, manchmal sogar Geld, in Hülle und Fülle. Meistens jedenfalls so viel, dass sie sich wesentlich mehr leisten können als der Großteil der Erdbevölkerung. Wir haben an den meisten Stellen sogar Frieden. Also damit meine ich jetzt, dass bei hier uns keine Bomben reinregnen in Deutschland. Noch nicht, ne? Passiert nicht. Du stehst morgens auf und weißt, das Haus, was neben dir steht, steht auch noch. Aber voll viele Leute haben kein erfülltes Leben. Ich begegne so vielen traurigen Leuten, die kommen an, ey, haben alles, aber keine Lebenserfüllung. Wir gehen am wichtigsten unseres Lebens vorbei. Eine Welt ohne Jesus mit einem riesigen Programm. Okay, Gott will dein Leben. Du weißt ja, wie es mit dem Weinstock ist, ne? Er will Früchte bringen. Der Weinstock will Früchte bringen. Nochmal, wenn du nochmal mit dem Weinstock reden könntest, nochmal an ihm kratzen könntest, sagen würde, hey Weinstock, was willst du eigentlich? Dann sagt er dir, Frucht bringen. Natürlich, das ist das, was er will, ja? Das ist seine Lebensbestimmung, das ist das, wozu er lebt. Und Jesus überträgt das hier. Gott als der Winzer hilft den Reben dabei, richtig Frucht zu bringen. Er putzt sie. Er hätschelt sie. Er pflegt seine Reben. Das ist Gott. Der läuft durch diesen Weingarten. Und dann hätschelt und pflegt. Eine peinlichst genaue Pflege. Ja? Ich habe hier mal ein Zitat aus Georgien. Das muss ich euch mal, tolles Zitat. Eine Rebe verlangt so viel Zuwendung wie ein neugeborenes Kind. Habt ihr schon neugeborene Kinder? Das ist ein unheimlicher Aufwand, den man da am Anfang hat, ja. Unheimlich viel Zuneigung, man muss richtig viel Liebe zeigen und so, ne? Und immer wieder gucken, ob die Windel auch trocken ist. Die Leute in Georgien, die kennen sich damit aus. Georgien. Der Weinanbau, jetzt hier aus dem Lexikon, ne? Ich lese euch was aus dem Lexikon vor. Der Weinanbau in Georgien hat eine lange Tradition, die möglicherweise 5000 Jahre zurückreicht. Georgien ist damit eins der Ursprungsländer des Weinbaus. Jetzt habe ich im Lexikon was ausgelassen, die reden noch mehr. Und jetzt fange ich wieder an mit dem Lexikon. Wein ist der zweitwichtigste Exportartikel des Landes Georgien. Zweitwichtigste Exportartikel. Das heißt, die Jungs, die kennen sich aus mit Reben und Wein. Wenn sich jemand auskennt, dann die Leute aus Georgien. Wenn du also Frucht bringst, ja, dann stehst du unter der ganz besonderen Obhut Gottes. Er kümmert sich wie um ein Neugeborenes. Er bringt dein Leben voran. Er reinigt dich von all dem, was dich dreckig macht. Ja. Er kümmert sich um dich und notfalls füttert er dich sogar, wenn du so eine Weintrauben so isst, wie meine Tochter sie isst, dass es links und rechts runterfließt. Ja. Es kann sein, dass du dieses Eingreifen des Winzers als schrecklich erlebst. Das kann sein. Gott läuft da durch und macht dich sauber. Ja? Der kommt mit dem Messer und schneidet unbestechlich an dir herum. Er reinigt rücksichtslos. Nicht um zu verletzen, sondern um der Rebe zu helfen. Mehr Frucht zu tragen. Ihrem Sinn und Ziel näher zu kommen. Und darin ist der Winzer auch dein Vater. Er schneidet das ab, was du nicht brauchst. Und das kann dir entsetzlich wehtun. Womit versorgt dich eigentlich der Winzer? Womit versorgt dich der Weinstock? Der versorgt dich mit all dem, was du zum Leben brauchst. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass sie bereits rein sind um des Wortes willen. Ich möchte aus diesem Grund, weil er sagt, ihr seid bereits rein wegen des Wortes willen, des Wortes, ja? Deswegen seid ihr bereits rein. Ich möchte ein bisschen auf dem Wort drauf rumreiten. Es ist das, womit uns Gott jeden Tag versorgt. Das Wort. Nicht nur Essen, Trinken, Sonne und was du sonst so alles genießt, sondern vor allem auch noch das Wort. Und zwar dieses lebendige Wort, was sich in deiner Seele festfrisst, was du in der Bibel liest, was du im Gebet zum Kontakt zu Jesus hörst. Das ist etwas, was dich wirklich richtig berührt, was dir in Zeiten deines leiblichen Hungers, das stillt dich, das gibt dir Kraft. Das erlebt man bei ganz, ganz vielen Menschen, die in Bedrängnis waren um Jesu Willen. Die haben gesagt, ich lebe von dem Wort. Die Worte, die Jesus gesagt hat, sind das, womit er uns versorgt. Worte des Lebens. Und das Abschneiden mancher Dinge bedeutet für uns nicht den Tod, weil wir weiterhin mit Gottes Wort versorgt werden. Da tropfen uns vielleicht ein paar Tränen aus den abgeschnittenen Stümpfen. Aber wenn du dich richtig darauf stürzt, dass Jesus weiterhin mit dir redet, dann sei dir sicher, er spürt dieses Schneiden ganz genauso wie du. Er ist schließlich der Weinstock, der weiß, was es heißt, geschnitten zu werden. Und er gibt dir alles weitere Nötige, was du sonst noch brauchst. Er versorgt dich mit dem lebensnotwendigen Saft, das lebensnotwendige Wort Gottes, das dich sogar im schlimmsten Leid tröstet. Das dir deutlich machen kann, dass das, was dir jetzt fehlt, was dir nach dem Schneiden fehlt, dass das nichts ist, das du wirklich tatsächlich zum Leben brauchst. Das Abschneiden kann für dich schwere Lebenseinschnitte bedeuten, wenn Dinge, die irgendwie zu dir gehören, abgeschnitten werden. Dabei denke ich bei mir persönlich an liebgewordene Sünden. Die tun mir richtig weh, wenn sie Gott abschneidet. Er sagt zu mir, ey, das behindert dich am Wachsen, weg mit dem Zeug. Ich kenne einen, da hat man ein Mischpult aus dem Fenster geworfen. Ein Mischpult, also nicht so eine Kiste, wie da hinten steht, sondern etwas kleiner. Das war ein DJ, ja, der hat wunderbar gerne Platten aufgelegt und Christ, ne? Und hat immer, also dafür hat sich dann irgendwann ein neues Mischpult gekauft, ein totales Hammerteil, hat mehrere hundert Euros gekostet, ja. Hat er bei sich zu Hause auf dem Fußboden gestellt, hatte sowieso nur 10 Quadratmeter, aber da drin standen so eine Boxen, die waren größer als das Bett, ja. Und dann die beiden Plattenspieler auf dem Fußboden in der Mitte, dieses richtig coole Mischpult, ja. Und dann fing er an mit dem Zeug und merkte, ey, ich bin doch eigentlich Christ. Und ich beschäftige mich mehr mit dem Zeug als mit Jesus. Das muss nicht bei jedem so sein, das war bei dem so, ja. Muss nicht bei jedem so sein. Er hat gemerkt, ey, ich habe mein Mischpult, mein neues, habe ich lieber, viel, viel lieber als Gott. Dann hat er sich eine Nacht um die Ohren geschlagen, hat gebetet wie ein Verrückter, hat versucht, da drum rumzukommen und hat gesagt, ey Gott, ich möchte dir beweisen, dass ich dich viel mehr liebe als dieses bescheuerte Mischpult. Ich schmeiß das jetzt aus dem Fenster. Da hat er das 100 Euro teure Mischpult genommen, in eine Plastiktüte gepackt, ja. Hat geguckt, dass unten keiner steht und hat es aus dem dritten Stock, boah, aus dem Fenster und macht so einen Krach und das Ding war kaputt. Das bedeutet Glauben erleben. Wirf weg, lass es dir abschneiden, das, was dich behindert, das, was dich von der Liebe Gottes abreißt, lass das weg. Das kann ruhig richtig wehtun. Und Gott wird dich versorgen, er wird dich mit dem versorgen, was du nötig hast, das wirkliche Leben. Habt ihr den Text schon einmal im Zusammenhang mit dem vorigen Kapitel gelesen? Im Kapitel 14, das war jetzt Kapitel 15, was wir machen, ja, im Kapitel 14, da redet Jesus davon, dass es ihn irgendwann nicht mehr genau so geben wird, wie ihn die Jünger jetzt sehen. Er redet von seinem Weggang und er redet von dem Kommen eines göttlichen Vertreters. Und dann kommt die Frage, wie sieht die Bindung an Jesus aus, wenn er eigentlich nicht mehr da ist? Das sagt er seinen Jüngern. Wie sieht die Bindung an Jesus aus, wenn ich nicht mehr da bin? Und das beschreibt Kapitel 15. Es beschreibt eine Beziehung. Jesus spricht von Bleiben und einer innigen, im wahrsten Sinne des Wortes, verwachsenen Beziehung. Wenn ich nicht mehr da bin, bleibt an dem Weinstock. Er spricht von Zugehörigkeit. Du gehörst als Rebe an den Weinstock. Du bist ein Teil von Jesus. So innig beschreibt er diese Beziehung, die du zu ihm hast. Du bist ein Teil von ihm. Er passt auf dich auf. Und diese Verbindung zu Jesus erscheint mir als äußerst entlastend, als richtig doll entlastend. Du bist nicht die Wurzel, die das Wasser suchen muss. Das bist du nicht. Nein, das macht Jesus. Du bist nicht der Stamm, der die ganze Last trägt. Nein, das bist du auch nicht. Jesus trägt die Last. Du bist nicht die Krone, die über alles herausragt, die man meilenweit sieht. Nein, das bist du auch nicht. Das ist Jesus. Du bist der Zweig, der einfach nur das vom Stock nimmt, was er zum Leben braucht. Genau das nimmst du dir. Und zwar von ihm. Insofern gehen wir eigentlich alle am Stock. Ich möchte eine Frage stellen, wie charakterisierst du Beziehung? Was ist für dich Beziehung? Wie soll eigentlich dein zukünftiger aussehen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Also, vielleicht bist du ja solo, das weiß ich nicht, ich kenne euch alle nicht. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie soll das so aussehen? Und dann meine Zeitungsannonce geschrieben. Ich habe hier eine, und zwar habe ich die im Internet gefunden, bei Parship, kann man sowas sehen. Ja, das war sehr amüsant. Ich habe mich mit meiner Frau, saßen wir auf dem Sofa, haben den Computer vor uns und haben mal Singles gesucht, nur für diese Andacht hier. Das war toll, ja, wir haben uns köstlich amüsiert. Okay, da gibt's eine Internetadresse, die nennt sich Parship, ja. Und die werben jetzt für sich, ja. Die werben für sich, okay. Ich lese euch das mal vor, wie die werben, ja. Mithilfe des Parships-Prinzip finden wir für sie den passenden Partner. Ein Partner, mit dem sie eine ausgewogene Mischung aus Gemeinsamkeit und Gegensätzen verbindet. Man wird geliebt, weil man so ist, wie man wirklich ist. Hey. Hast du Bock drauf, oder? Da klickst du rein, sagst, ich will auch so geliebt werden, wie ich wirklich bin, ne? Ist Beziehung, wa? Die gehen hier auf Beziehung ein, die Jungs. Okay, wir haben weitergesurft, ja, wir haben weitergesurft. Und auf einmal kamen wir an eine Annonce, da sucht ein Mann eine Frau. So scheint es übrigens meistens zu sein, ja. Die Frauen suchen weniger als die Männer, ja. Okay, ich werde euch das mal vorlesen, was der zu sich schreibt und wie er um die Frauen werben will, ja. Also er schreibt was für sich, ja. Romantischer, reiselustiger und gebildeter Mann sucht die vertrauenswürdige, liebenswerte, tiefgründige und unabhängige Lebenspartnerin. Gegenseitige Liebe, Achtung, Respekt, die Bereitschaft, einander zuzuhören und aufeinander zuzugehen, sehe ich als Grundlage für ein glückliches, gemeinsames Miteinander. Ich fahre gerne ein schweres Motorrad, Wohnmobil, liebe Wanderung, den warmen Süden und bin selber tiefgründig, vielseitig begabt und interessiert. Ja, habt ihr Bock, da anzurufen? Ich kann euch die Nummer geben. Ja? Okay. Ich finde das interessant, was die da schreiben. Das ist wirklich interessant. Ne? Die schreiben zum großen Teil all das, die schreiben es wirklich auf, all das, was zum großen Teil zu einer vernünftigen Beziehung dazugehört. Fast alles, was eine schöne Beziehung ausmacht, ist enthalten in diesen Texten. Ne? Und meistens sind die Texte sogar so, dass die nicht nur auf denjenigen passen, der so schreibt, sondern auf alle anderen auch. Ne? Okay, ich möchte dich fragen, bist du romantisch? Seid ihr romantisch? Heißt es, dass du es drauf hast, die stimmungsgeladenen Momente in deinem Leben mit anderen zu teilen? Oder möchtest du in den Leben, in den Momenten, in denen es so richtig romantisch wird, lieber eine Decke über dich rüber schmeißen, sodass keiner dich sieht, vor allem Gott nicht? Wie ist das eigentlich mit so einer Beziehung? Kannst du die wunderbaren stimmungsgeladenen Momente, kannst du die mit Gott teilen? Oder schämst du dich? Möchtest du auch so ein Feigenblatt haben? Stellst du fest, du bist nackt? Oh Gott, ich bin nackt. Scheiße, am falschen Fleck erwischt. Die romantischen Momente, verbringe sie mit Gott. Bist du reiselustig? Der Typ ist reiselustig hier. Ne? Hast du auch Bock auf Abenteuer? Ne? Auch mal Schwierigkeiten auf sich nehmen, was so eine Reise alles bringt. Ne? Auf eine neue Erfahrung gespannt sein. Ja? Was sind für dich Abenteuer? Und kannst du deine Abenteuer eigentlich mit Jesus teilen? Nicht mit deinem zukünftigen Partner. Ich möchte jetzt den zukünftigen Partner einfach mal weglassen. Ja? Ich möchte das mit Jesus spielen. Mit Jesus spielen wir das mal durch. Kannst du deine Abenteuer mit Jesus teilen? Okay, wenn ich nicht wüsste, dass ihr jetzt EC aktiv, ihr seid Mitarbeiter, ihr habt Ahnung davon. Ne? Aber bei manchen Leuten denke ich, das einzige Abenteuer, was sie machen, ist Saufen und Kiffen. Da denke ich, das ist aber komisch. Das ist nichts, was sie mit Jesus teilen. Kannst du das alles mit Gott teilen? Du bist gebildet. Der Typ sucht, er sagt, er selber ist gebildet. Bist du auch gebildet? Der Kopf darf nicht zu kurz kommen. Du willst ja auch mal denken, ne? Ich habe mal gehört, Denken ist Glückssache. Denkst du eigentlich mit Jesus über dein Leben nach? Das macht Beziehung aus, ne? Miteinander denken. Denkst du mit Jesus über dein Leben nach? Kannst du all das, was du erlebst, mit Gott teilen? Okay, und zum Schluss, nicht zum Schluss, also das ist hier mittendrin noch, bei ihm ist es mittendrin, er sucht Vertrauen. Suchst du auch Vertrauen? Das ist das gegenseitige Aufeinander verlassen können, am besten in guten wie in schlechten Zeiten. Und so etwas beschreibt übrigens Glauben erleben. In guten wie in schlechten Zeiten. Glauben erleben. Glauben heißt auch Vertrauen. Kannst du Jesus vertrauen? In guten wie in schlechten Zeiten immer bei ihm sein? Okay, das, was hier in der Anzeige als richtig toll steht, ja, das finde ich richtig gut, wie der das so aufgeschrieben hat, hier in der Anzeige. Er sagt, gegenseitige Liebe, Achtung, Respekt, die Bereitschaft, einander zuzuhören und aufeinander einzugehen, sehe ich als Grundlage für ein glückliches, gemeinsames Miteinander. Er beschreibt etwas sehr, sehr Schönes. Sehr schön. Und genau das macht Glauben erleben aus. Leb deine Beziehung mit Jesus. Leb sie. In allen Lebenslagen. Sogar auf der Toilette, wenn du nicht weißt, ob wieder nur die Rolle aufhängen sollst. Ja? Setz dich mal zu Hause hin. Schreib mal so eine Partnerannonce. Setz die nicht rein oder so, sondern setz dich mal darüber und werd dir mal im Klaren, womit verbringst du deine Zeit. Was machst du in deinem Hobby? Wie sieht deine Zeit aus, die du verbringst? Und jetzt überleg dir, wie gestaltest du dir diese Zeit mit Jesus zusammen? Wie viel davon gehört Jesus? Wie viel Raum hat er? Ja? Der ganze Text, den wir hier hatten, Johannes 15, beschreibt drei Bs. Drei Bs. Hört sich an wie eine Harley. Beziehung, bleiben, bringen. Beziehung zu Jesus und in ihm bleiben bedeutet Frucht bringen. Und genau das ist Glauben erleben. Erlebe diesen großen Gott in deinem Leben. Das bedeutet ein erfülltes Leben. Das bedeutet ein fruchtbares Leben. Ich hatte am Anfang hier mit den Klorollen gespielt. So was Dämliches eigentlich, Klorollen. Ich hoffe, dass du mit deinem Leben überzeugen kannst. Überzeugen. Die Leute sollten dich da davon überzeugen, wie man die Klorolle abwickelt. Ich wünsche dir, dass du in deinem Leben an deinen Früchten andere Menschen davon überzeugen kannst, weil sie deine Früchte sehen, dass der Gott, von dem du lebst, der Größte, der Lebendigste, der eine Gott ist, den es gibt. Erlebe Glauben.
Das Lied